Menschen führte. Jesus ist immer König gewesen. Und er wird es immer bleiben. Und an diesem Tag bekam er das Lob, was ihm gebührte. Und auch wenn die Menge kurze Zeit später Kreuzige ihn über ihm aussprach, ändert er sich nicht. Paulus schreibt in 2. Korinther 5, Vers 16, das könnt ihr jetzt mal mitlesen. Wir beurteilen niemanden mehr nach menschlichen Maßstäben. Und auch wenn wir Christus früher auf solche Weise beurteilt haben, so beurteilen wir ihn doch jetzt anders. Darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Das alles aber kommt von Gott. Obwohl ich sein Feind war, hat er sich durch Christus mit mir ausgesöhnt und mir den Auftrag gegeben, seine Versöhnungsbotschaft zu verbreiten. Das ist Ostern. Aber in diesem Bibelvers lässt sich auch die Diskrepanz erkennen zwischen uns Menschen und unserem Herzen, was bösartig ist, wie Jeremia in Kapitel 17, Vers 9 schreibt, und Gott und was er vorhat mit seinem Heilsplan. Bist du eine neue Schöpfung, auch im Alltag, zu Hause? Lebst du in der Realität von Ostern? Ich möchte euch heute mitnehmen in äußerst verschiedene Tage rund um Ostern, was ich besonders persönlich daraus gelernt habe und wie auch Gott uns einlädt, was daraus zu lernen und mit ihm aber auch ganze Sache zu machen. Es geht um lebensveränderndes Gebet, nicht auf uns zu schauen, sondern in uns hinein. Um vollständiges Commitment, raus aus der Komfortzone, definitiv, Leben in Fülle und einen neuen Lebensstil. Es geht um die Fragen, können Trauer und Schmerz gut sein? Warum liegt zwischen Kreuzigung und Auferstehung der Samstag? Und Ostern, es ist vollbracht. Und jetzt? Bist du bereit, dich herausfordern zu lassen? Lass uns beten. Vater, wir wollen uns öffnen für deine Herausforderung. Wir wollen uns öffnen für dieses Ostern, wo du alles vollbracht hast, Jesus. Und ich bete, dass du unsere Herzen weit machst, dass wir uns auch von dir herausfordern lassen und ja, mit dir ganze Sache zu machen. Sprich du jetzt heute zu uns durch diese Worte. Amen. Karfreitag, damit fing es jetzt nicht an, aber das war ein wichtiger Tag. Und Kar wird abgeleitet von einem Wort, das Klage, Elend und Trauer bedeutet. Passt definitiv, jedenfalls besser als im Englischen, da wird es nämlich Good Friday genannt. Gut, das sind 4 von 5 Sternen bei Booking.com. Aber Verrat durch einen engen Freund, ein grausamer, beschämender Tod am Kreuz, öffentliche Demütigung, Auspeitschen, systematische Ungerechtigkeit und das Sterben aller Hoffnung? Das gut zu nennen, das scheint grausame Ironie. Jesus begann diesen Freitag im Garten Gethsemane. Voller Gewissheit auf das Gute, was ihn erwarten würde, aber im Gebet. In Lukas 22, ab Vers 42, können wir das nachlesen. Und die Stelle kennt ihr auch alle. Vater, wenn es dein Wille ist, dann lass diesen bitteren Kelch an mir vorübergehen. Aber nicht, was ich will, sondern was du willst, soll geschehen. Da erschien ein Engel vom Himmel und gab ihm neue Kraft. Jesus litt Todesängste und betete so eindringlich, dass Schweiß wie Blut auf die Erde tropfte. Als er nach dem Gebet aufstand und zu seinen Jüngern zurückkehrte, sah er, dass sie eingeschlafen waren, erschöpft von ihren Sorgen und ihrer Trauer. Wir schauen ganz gerne herab auf die Jünger, wegen des Faktes, dass sie eingeschlafen sind. Aber und in einer Zeit, wo Jesus Todesqualen, die schlimmste Zeit seines Lebens, hatte. Aber vielleicht hatten sie zu mehr einfach keine Energie. Wir selbst leben in einer Welt, die erschöpft ist von Leid, von Kummer, von Trauer. Und unsere Herzen werden auch immer müder von den ganzen ständigen schlechten Nachrichten. Und das weicht oft einem Gefühl der Hilflosigkeit. Und weil das so schwer ist zu ertragen, laufen wir auch Gefahr, dass wir versuchen, diesen Schmerz zu betäuben oder ihm aus dem Weg zu gehen. Jesus trug seinen Kummer in den Garten und er betete: Dein Wille geschehe. Wenn wir beten, dann beten wir oft, also kann ich von mir sagen, dass wir von Leid und Schmerzen befreit werden. Und das gilt nicht nur für körperliche Schmerzen, sondern Herzschmerz, seelische Schmerzen, Trauer. Das ist verständlich. Definitiv. Es gibt eine Krankheit, die heißt hereditäre, sensible und autonome Neuropathie, HSAN. Thomas kennt sie vielleicht. Durch einen ganz seltenen Gendefekt, das heißt Mutation auf der DNA, sind die Betroffenen unempfindlich gegen Schmerzen. Hört sich mega an, oder? Aber es ist lebensgefährlich. Weil Knochenbrüche, Blutungen, Stürze und Verbrennungen sich nicht äußern. Die werden nicht bemerkt. Erst wenn es zu spät ist. Schmerz ist notwendig. Weil er uns sagt, da ist irgendwas nicht in Ordnung. Da muss was behandelt werden. Und ich habe was anderes, was Gott mir aufs Herz gelegt hat. Trauer und Schmerz sind ein Teil des Weges mit unserem Herrn Jesus ans Kreuz. Ein Teil von dem, das Kreuz auf uns nehmen, was Jesus in Matthäus 16, Vers 24 sagt, dass wir es tun sollen. Und die Ironie ist, dass Trauer, Schmerz und dieses Gut oft Hand in Hand gehen. Können manche vielleicht von euch bestätigen, denn wer hilflos ist, ist offen für Hilfe, oder? Wer kraftlos ist und platt und nichts mehr zu geben hat, der ist bereit, diese Kraft von außen, die ihm angeboten wird, auch anzunehmen. Jesus betete und bekam Kraft in dieser unglaublich schweren Stunde, obwohl er nicht daraus befreit wurde. Und durch Gebet zapfen wir diese Macht Gottes, die größer ist als alles das, was wir kennen, an. Im Glauben an seine Allmacht und sein Wirken, dass er es besser weiß und nicht unsere eigene. In Philipper 4, Vers 13 lesen wir: Ich vermag alles durch den, der mich stark macht. Wie wäre es also, wenn ich Schmerzen und Trauer als Chance nehme? Zu meinem Vater im Himmel laufe, in aller Trostlosigkeit und von ihm Trost bekomme. Und mir vielleicht von ihm auch zeigen lasse, welche Verletzung, was da dran ist an meinen Verletzungen, an meinen Schmerzen. Wo was passieren muss. Wir haben Keys to Freedom dafür gemacht. Es gibt Seelsorge. Manchmal muss man da tief reingehen. Und kann ich beten, dein Wille geschehe? Am Karfreitag, Good Friday, starb Jesus aus Liebe am Kreuz für mich. Ich habe mich letztens gefragt, als genau dieser Karfreitag war, wie muss das sein, die Sünden der gesamten Welt, alles zu tragen? Nicht aushalten. Ich glaube, die Sünden von mir reichen schon aus. Aber Jesus hat es gemacht. Vielleicht ist es manchmal genau dran, in seinem Schmerz, der Trauer, der Hilflosigkeit etwas zu lernen, auch wenn es nicht gut scheint. Anteil zu nehmen an Jesus' Schmerzen, dankbar zu sein, zu erkennen, dass wir in einer gefallenen Welt leben und das Gute aber auf uns wartet. Und ich finde es ziemlich faszinierend, als mir klar wurde, Gott hat die Welt und die Menschheit geschaffen in dem Wissen, dass sie letztlich zerbrochen, verdorben, selbstzentriert und verwirrt sein wird. Und dennoch nannte er seine Schöpfung kühn gut oder sogar sehr gut. Was für eine trotzige Hoffnung, finde ich. Nicht von der Zerbrochenheit der Welt wegzulaufen und stattdessen zu einem souveränen Gott zu laufen, den wir meist nicht so wirklich verstehen. und nur die Törichten, so steht es auch in der Bibel, dieser Welt stellen sich dem Schmerz und nennen das heute gut und glauben an das Unmögliche. Dann kam der Samstag. Ist das nicht der Tag, der den größten Teil unseres Lebens ausmacht? Als Christen haben wir durch den Sonntag die Bestimmung, gekennzeichnet durch den Karfreitag, aber wir leben faktisch im Samstag. Wir warten. Wir warten ziemlich viel. Und der Samstag konfrontiert mich mit der Frage, wird Gott seine Versprechen erfüllen? Die Antwort scheint offensichtlich. Wir kennen den Sonntag. Aber so fühlt es sich selten an, oder? Wir haben eine Wahl. Bleiben oder weglaufen. Bleiben wir, wo wir sind, blicken auf das Grab, wo die Hoffnung untrennbar mit der Erinnerung an Verlust und tiefem Schmerz verbunden ist, oder fliehen wir von Schmerz, Trauer, Verlust, aber auch der Möglichkeiten, Wunder zu sehen. Der Tag zwischen Kreuzigung und Auferstehung war der Sabbat. Ich weiß nicht, ob euch das klar war. Dieser Tag war eingebettet in den Rhythmus Israels zur Erinnerung, dass sie nicht Gott sind, dass sie nicht selbst die Kontrolle haben. Der Sabbat zeigte, dass sogar als Gott ruhte, wie in Genesis 2,2 steht, er regierte. Und auch wenn es sich nicht so anfühlt, dass irgendetwas passiert, während keine Aktivitäten da sind, keine Pläne gemacht werden, Gott am Werk ist. Ich glaube, die Israeliten lehrten durch den Sabbat in ihren Herzen zu warten und in Stille zu vertrauen. Und Kar-Samstag, dieser Zwischentag, war diese Stille. Unser Leben ist gefüllt. Gefüllt mit Aktivitäten, mit Action, und in unserer Gesellschaft scheint es normal, diese chronische Eile, ständig erreichbar zu sein, immer beschäftigt zu sein, gedanklich und eben auch in Aktion. Wir haben Angst vor der Stille. In der Stille haben wir keine Kontrolle. Und es ist ziemlich leicht, diese Stille zu füllen und den Samstag in seiner Unbequemlichkeit einfach zu skippen. Warum gab es diesen Samstag? Aber Jesus wollte uns damit was zeigen. Und es war nicht das erste Mal, dass er seine Freunde warten ließ. Alle, die Geschichte von Lazarus kennen, wissen, dass Jesus gewartet hat und da blieb, wo er war, bis Lazarus gestorben ist. Und erst dann kam er. Und es ist geschrieben in Johannes 11, Vers 15, ich freue mich für euch, dass ich nicht dort war, sagt Jesus, denn ich will, dass ihr glaubt. Wir brauchen den Samstag. Wir brauchen die Stille und wir brauchen auch den Sabbat, sodass wir glauben, dass wir geistlich wachsen und auch, dass wir nicht krank werden. Wie ist vielleicht die Frage? Jesus ist das ultimative Vorbild und er schreibt in Matthäus 11, Vers 28, kommt her zu mir, alle, die im Mühsal selig und beladen seid, ich will euch erquicken. Ich finde die Message-Version ziemlich cool. Da steht nämlich, I'll show you how to take a real rest. Walk with me and work with me. Watch how I do it. Lerne von mir. Und das können wir machen. Ich habe eine Buchempfehlung. Ich hatte schon vorher eine Buchempfehlung. Warten. Warten auf Gott. Also wer sich damit beschäftigen will. Interessante Geschichte von Josef. John Mark Comer, The Ruthless Elimination of Hurry. Dieses Thema ist eine ganze Predigtreihe. Wer da rein will, gibt's auch mittlerweile auf Deutsch. Kommt gerne mal zu mir. Mega wichtig, wie wir rauskommen aus dieser Hurry-Sickness. Gibt wirklich auch Symptome, die dadurch sichtbar werden in unserer Gesellschaft. Wir brauchen täglich Stille mit Gott und Gemeinschaft. Comer nennt das Silence in Solitude. Das hat nichts mit Einsamkeit zu tun. Jesus als Vorbild, der tat das häufig. Er zog sich zurück in sein Eremos, seine Wüste, Einsamkeit und Stille. Und er betete dort. Er brauchte das. Und wenn er das brauchte, dann brauchen wir es definitiv. Er sonderte sich ab, um sich neu auszurichten und in dieser Stille wieder Kraft zu bekommen, um zu dienen. Und in dieser Stille stärkt sich unsere Beziehung zu Gott. Und wir können geheilt werden, wir können ihn hören. Wir haben vorhin das Lied gesungen, You Meet Me in the Quiet Places. Genau das ist es. Er ist da. Und der Sabbat. Genesis 2, Vers 3 steht, und Gott segnete den siebten Tag und erklärte ihn zu einem heiligen Tag, der ihm gehört. Denn an diesem Tag ruhte Gott, nachdem er sein Schöpfungswerk vollbracht hatte. Das ist ein Gebot. Ich weiß nicht, ob ihr es wisst. Hesekiel 20:20 macht das ziemlich deutlich, wo Gott sagt, und meine Sabbate sollt ihr heiligen, dass sie seien ein Zeichen zwischen mir und euch, damit ihr wisset, dass ich der Herr, euer Gott bin. Sabbat heißt auf Hebräisch aufhören. Ich finde das ziemlich cool. Wir können nämlich mit allem Möglichen aufhören. Wir können aufhören, natürlich zu arbeiten, aber auch aufhören, uns Sorgen zu machen, zu konsumieren, erreichbar zu sein, uns zu vergleichen und dafür stattdessen einfach atmen. Das genießen, was wir haben. Zufrieden sein, lieben, beten, lesen, Lob preisen. Lebendig sein. Es ist kein Gesetz, aber es ist ein Lebensstil. Das ist etwas, was du tust. Und dadurch entwickelt sich Glauben, weil wir nichts beweisen müssen, weil wir keine Kontrolle gerade mehr haben. Das ist gut. Und der Fakt ist, je mehr wir auf unserer Kappe haben, je mehr los ist, desto mehr brauchen wir es. Obwohl wir das Gefühl haben, weniger Zeit zu haben dafür. Jesus ist gestorben. Das war klar. Es zeigte sich an seinen Wunden, die Striemen der Geißelung, Hautfetzen, die herabhingen, das Blut, was ihm durchs Gesicht lief, durch die Dornenkrone, die durchstochene Seite, aus der Blut und Wasser quollen. Je älter wir werden, desto mehr lernen wir, den Tod zu erwarten. Wir erwarten Tod. Das fängt an im Kleinen, im Kindesalter, wenn das Haustier stirbt und dann vielleicht ein geliebter Mensch. Irgendwann gibt es zerbrochene Träume, enttäuschte Erwartungen, zerbrochene Beziehungen. Und auch unsere Schlagzeilen, die Naturkatastrophen, Überschwemmungen, aber auch Mord, Krieg, Terroranschläge bestimmen die Schlagzeilen. Das belastet uns, macht uns untröstlich und wir verlieren die Hoffnung, dass Dinge sich überhaupt ändern können. Tod ist die Erwartung. Aber Ostersonntag änderte das alles. Das ist der Tag, an dem wir wie Maria zum Grab laufen können, bereit uns zu verabschieden und bereit alles zu begraben. Und das Grab ist leer. Könnt ihr euch das vorstellen? Wir nehmen das immer so klar, das Grab ist leer, Jesus lebt, er ist auferstanden und sagen das so. Aber was bedeutet das, wenn da auf einmal wieder ein Herzschlag zu spüren ist, wo nichts war? Ist das nicht unglaublich, so eine Hoffnung, negative Hoffnung, total zerbrochen zu bekommen und unsere Erwartung, weil da auf einmal was ist, wo ich nicht mehr dran geglaubt habe? Genau so war das. Der Tod ist nicht das Ende, das wissen wir, durch Ostern. Und obwohl wir mit Tod, mit Trauer, mit Schmerzen vertraut sind und Narben haben, die das auch ganz klar beweisen, das Wunder der Auferstehung ist real. Wir können auf das Grab schauen und mit Paulus verkündigen, Tod, wo ist denn dein Sieg? Es steht fest, steht in Römer 5, durch die Sünde eines einzigen Menschen sind alle Menschen in Tod und Verderben geraten. Aber durch die Erlösungstat eines einzigen Menschen sind alle mit Gott versöhnt. Oder anders gesagt, durch Adams Ungehorsam wurden alle Menschen vor Gott schuldig. Aber weil Jesus Christus gehorsam war, werden sie von Gott freigesprochen. Es gibt da so ein paar Zusammenhänge. Ich fand es mega, deshalb will ich das mit euch teilen. Zwischen Adam und Jesus. Adam und Eva aßen von diesem Baum, die verbotene Frucht. Jesus starb an einem Holz. He hangs on that tree, singen wir öfter. Eva gab Adam diese Frucht mit seiner Hand und Jesus Hände waren durchbohrt. Und Adam wurde durch die Trennung, durch Sünde von Gott auferlegt, dass er sein Leben lang hart arbeiten muss durch das Beackern eines Feldes, welches mit Dornen durchdrungen ist. Und Jesus, er trug die Dornkrone. Fand ich Hammer. Jesus hat das alles umgekehrt. Wir haben eine neue Realität und die heißt Auferstehung und ewiges Leben. In Offenbarung 21 steht, er wird ihnen alle Tränen abwischen. Es wird kein Tod mehr geben, kein Leid, keine Klage, keine Schmerzen. Alles, was einmal war, ist für immer vorbei. Der auf dem Thron saß, sagt, sieh doch, ich mache alles neu. Leben wir so, als wäre Auferstehung unsere Realität? Erwarten wir Gottes Wirken wirklich? Und sind wir auf die Ewigkeit ausgerichtet? Vielleicht bist du hier und hast Jesus noch nicht kennengelernt. Tod ist deine Realität. Ewiges Leben und Leben überhaupt ist nicht in Sicht. Dann möchte ich dich einladen, nimm das Geschenk heute an. Jesus kannte dich schon vorher. Er ist für dich ans Kreuz gegangen und hat alles gegeben aus Liebe zu dir. Er kennt dich und er will dich in seine Arme schließen und dich Sohn und Tochter nennen. Gibt es jemanden, der das tun will? Ihr habt nachher noch die Möglichkeit dazu. Wer mag Montage? Hey, zwei Leute. Oh, ist aber keine gute Ausbeute. Wahrscheinlich die wenigsten. Wir haben uns mit den wichtigsten Tagen rund um Ostern auseinandergesetzt, bis zum Klimax, finde ich. Also ein biologischer Begriff. Sonntag, die Auferstehung. Und dann kam Montag. Wir sind versucht, Ostern so zu nehmen, als wäre es das Ende. Alle Ostereier sind gefunden, die Fastenzeit ist vorbei, endlich kann ich wieder Netflix gucken und Zucker essen und so. Und alles wieder auf normal. Aber nach Jesus' Auferstehung war nichts mehr so wie vorher. Ostern war eine absolute Revolution. Keine Option, dass es einen normalen Alltag wieder gibt. Und von diesem Tag an musst du dich auch damit auseinandersetzen, es zu bejahen oder dagegen zu sein. Weil das ist die Grundlage unseres Glaubens. Das ist nicht das Ende, das ist erst der Anfang. Ein absoluter Neustart. Und es ist ein anderer Neustart als dieses jedes Jahr zum neuen Jahr, 1. Januar, ne? Wir machen neue, haben irgendwelche Pläne und scheitern da auch ziemlich kläglich oft. Es gibt nicht nur einen Grund auf Hoffnung seit Ostersonntag, sondern die Kraft, uns zu verändern, ist da. Von innen heraus. Ist der Geist Gottes in euch, sagt Paulus, so wird Gott, der Jesus Christus von den Toten auferweckt hat, auch euren euren vergänglichen Körper lebendig machen. Sein Geist wohnt ja in euch. Wir haben eine neue Identität. Wir haben den Geist Gottes. Wir haben sein Wort. Die Jünger waren absolut nicht mehr dieselben, nachdem Jesus auferstanden war. Das Kreuz hat ihre Hoffnung absolut zerstört. Die hatten keine mehr. Aber als er ihnen begegnet ist, wurden die lebendig. Alles hat sich verändert. Und sie lebten ein glückliches, zufriedenes, problembefreites Leben. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute. Da schmunzeln manche. In Apostelgeschichte 4 lesen wir, wie es wirklich ablief. Ja, sie begannen zu leben, sie begannen zu predigen, sie begannen Jünger zu machen, aber sie wurden auch verfolgt. Und das hat Jesus schon vorher angekündigt, als er sagte, in der Welt werdet ihr hart bedrängt, aber lasst euch nicht entmutigen, ich habe die Welt besiegt. Aber mal ganz ehrlich, wer wünscht sich nicht ein problemfreies Leben? Mega, oder? Ja, wirklich. Oh, ja, das wäre schön. Cool. Ja, klar. Darf ich dir eine Frage stellen? Ich habe schon ziemlich viele gestellt, ich weiß, aber noch eine? Geh mal so kurz in dich. Was und wofür betest du? So im Alltäglichen. Wenn alle deine Gebete von gestern und heute in Erfüllung gegangen wären, wie würde das aussehen? Hättest du gestern einen entspannten Samstag gehabt, die Sonne schien, ja, tat sie auch. Und du bist gesund geblieben, deine Kinder haben dich nicht so genervt, Chef ist dir auch nicht auf die Nerven gegangen. Alles völlig entspannt gewesen. Aber andersherum gefragt, Hätte sich dein Herz verändert? Wie viele Menschenleben wären nicht mehr dieselben um dich herum? Wie viele Menschen hätten Jesus als Retter erkannt? Wären Berge versetzt worden, Meere geteilt und Tote auferstanden? Gebet hat Macht. Und unsere sind manchmal ziemlich lame, glaube ich. Also meine, auf jeden Fall. Wir beten oft ziemlich klein. Obwohl der Schöpfer des Universums uns hört. Und nicht nur hört, es ist ihm wichtig, was wir ihm zu sagen haben. Und er kümmert sich drum. Wir beten oft doch für ein stressfreies Leben, für Probleme, die verschwinden ziemlich schnell, wenn sie denn kommen. Aber ist das das Ziel? Wenn du einen Kletterer fragst, einen Boulderer, dann ist die ganz klare Antwort nein. Problemfreies Leben ist keine Option, denn beim Klettern, ich war jetzt eine Woche in Fontainebleau bouldern draußen am Fels, Kletterer wollen Probleme lösen. Das heißt, sie wollen da oben auf diesen Fels irgendwie drauf. Je schwerer, desto besser. Und ich habe da einiges draus gelernt. Man muss da ganz klar aus der Komfortzone raus. Man will sich einem Problem widmen. Und es ist anstrengend, es kostet Mut und manchmal auch ein bisschen Haut. Und das kann manchmal auch ganz schön scary sein, je nachdem, wie hoch man da so ist. Aber das Interessante ist, da sind ja Leute. Man kann abstürzen, ja. Aber wenn man Leute um sich rum hat, die einen spotten, so wird das genannt, dass man nicht irgendwie mit dem Kopf irgendwo im Stein knallt, dann hat man da schon eine halbe Miete. Und man hat so ein Crashpad, so eine richtig dicke Matte, wo man drauf fällt, sodass man sich gar nicht so wirklich verletzt. Ich bin einmal wie so ein Käfer vom Rücken gefallen, aber es ist doch nicht schlimm ausgegangen, weil diese Matte da war. Und das Besondere ist, so man klettert, man macht das ja einfach, man löst Probleme und ohne, dass man es mitkriegt, ganz automatisch verbessert sich ganz vieles. Die Kraft, die Beweglichkeit, der Mut, die Schmerzresistenz auch, die Trittsicherheit, die Technik und es schweißt auch dieses Team, was da unten dich anfeuert, zusammen. Ganz interessant. Kann man einiges draus mitnehmen für den Alltag und die Herausforderungen. Führst du das Leben, für das Jesus gekommen ist und sein Leben gegeben hat? Bist du mutig, entschlossen und ihn widerspiegelnd? Ich frage mich das auch selbst, keine Sorge. Das Ziel ist nämlich nicht ein bequemes Leben. Sorry. Sondern ein herausragendes, das Gott gefällt, dass du ihm ähnlicher wirst, diese Kraft, die er dir doch gegeben hat und geben will, zu nutzen. Es ist vollbracht. Kannst du dir vorstellen, anders zu beten? Groß zu beten? Lebensverändernd, vielleicht nicht nur deins, sondern auch der Menschen um dich rum? Es gibt ein Gebet, das ihr vielleicht gar nicht erwartet, das hat dieses Potenzial, weil es fängt bei uns an. Und dieses Gebet, finde ich, ist ziemlich gefährlich, weil wenn wir es nicht so meinen, dann sollten wir es nicht beten. König David betete dieses Gebet in Psalm 139. Durchforsche mich, Gott, sieh mir ins Herz, prüfe meine Wünsche und meine Gedanken. Und wenn ich Gefahr bin, mich von dir zu entfernen, dann bring mich zurück auf den Weg zu dir. Und willst du ein Leben im Auferstehungsmodus täglich leben, dein Kreuz auf dich nehmen? Egal, wo du bist, Marc, der hat das vorhin echt gut schon deutlich gemacht, wie sowas aussehen kann. Weil ich bin auch überzeugt davon, dass Gott mit uns Reich nicht nur hier in der Gemeinde bauen will, sondern überall, zu jeder Zeit. Und jetzt könnt ihr mal auf die Uhr gucken, wie viele Stunden wir hier sind und wie viele Stunden wir da draußen sind. Eine Bewegung der Gemeinde in die Gesellschaft hinein, um die Stadt, die Arbeitskollegen, Chefs, Mitarbeiter, Nachbarn, Taxifahrer zu erreichen. Mit Gottes Botschaft, dass er lebt und dass er will, dass sie auch leben. Man nennt das vollzeitlichen Dienst, ne? Und ganz viele denken, oh, ist nicht für mich. Doch. Vollzeitlicher Dienst als Mama, als Lehrer, als Arzt, als Taxifahrer, als Student, als Köchin. Du bist nicht angestellt, du bist auserwählt. Da, wo du stehst. Wenn wir Matthäus 28 lesen, dann können wir das so ein bisschen ausführen. Darum geht, steht dort, sagt Jesus, auf euren Arbeitsplatz. Einkaufen. Und macht alle Völker, eure Arbeitskollegen, eure Mitarbeiter, eure Chefs, eure Kunden, zu meinen Jüngern. Tauft sie und lasst sie eintauchen auf den Namen, das heißt die Natur und Identität des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und lehrt sie durch euer Vorbild, alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Welt. Das absolut Außergewöhnliche durch das Gewöhnliche, uns. Das Ergebnis wäre, dass vereinzelte durch Leben geprägte Schmerzen, Narben und die Auferstehung veränderte Diener Gottes sich von innen heraus verändern lassen und das Reich Gottes in die Welt rausrufen. Zu jeder Zeit, an jeden Ort. Und das ist der Plan Gottes von Ostern. Die Band kann jetzt nach vorne kommen. Lasst uns Ostern nicht als sentimentales Ding einmal im Jahr sehen und das wir schnell wieder vergessen, sondern Ostern verändert sich alles. Und es macht uns fähig, noch größere Dinge zu tun durch die Auferstehungskraft, die in uns wirkt, wenn wir uns dafür hingeben. Jetzt meine Zeit rum. Es fängt aber an unseren Herzen an. Und es wurde gerade auch gesagt, und deshalb passt das Zitat so gut im Lied, das nächste: Life is not about waiting for the storm to pass. It's about learning to dance in the rain. We raise a hallelujah in the storm. Das Leben, im Leben geht es nicht darum, zu warten, bis der Sturm vorbei ist, sondern es geht darum, zu lernen, im Regen zu tanzen. Wir haben durch Karfreitag gelernt, wie Trauer und Schmerz eine Einladung und Chance sein kann, Anteil an Jesu Leiden zu nehmen und Gottes Trost in seinen Armen zu finden, auch wenn wir nicht alles verstehen. Danach haben wir uns angeschaut, wie wir im In-Between des Samstags zwischen Kreuzigung und Auferstehung die Stille nicht nur aushalten, sondern annehmen. Täglich und im Sabbat. Einmal die Woche, um im Glauben zu reifen und die Kontrolle an Gott wieder abzugeben. Der Sonntag hat uns gezeigt, dass nicht der Tod, sondern die Auferstehung und das ewige Leben unsere neue Realität sind, in der wir leben dürfen. Und wer das noch nicht getan hat, darf diesen Schritt gleich tun. Und der Montag sollte dein neuer Lieblingstag werden, weil dann geht's erst richtig los. Mit ehrlichen, gefährlichen Gebeten, die das Potenzial haben, dein Innerstes und dein Umfeld zu verändern und mit dir in deinem vollzeitlichen Dienst, da wo du bist, als neuer Mensch. Steh doch gerne mal auf. Jetzt die Frage, die letzte, versprochen. Was mache ich daraus? Das waren super, super viele Aspekte, ich weiß. Aber einer war bestimmt dabei, wo Gott dir voll ins Herz gesprochen hat. Und gesagt hat, bam, da stehen wir. Neuanfang. Das Coole bei Gott ist, wir können immer neu starten. Vielleicht bist du an diesem Freitag völlig hoffnungslos und kannst nicht mehr und brauchst diesen Trost Gottes. Du darfst in seine Arme laufen und das empfangen. Vielleicht stehst du auch am Samstag in diesem Wartezimmer und denkst dir, wird Gott mich jemals aus dieser Situation rausholen? Wird sich das jemals ändern? Und vielleicht bist du auch völlig im Sonntag und sagst, ja, ich möchte diese Auferstehungskraft, ich möchte das Leben und dieses neue Leben da draußen sichtbar machen am Montag, da wo ich stehe. Egal, ob es da ist, wo, dass wir Sabbat halten sollen und dass Jesus sagt, hey, Such diese Stille, lauf davor nicht weg. Oder bete doch mal gefährlich, ich will an dein Herz. Es ist vollbracht, brauchst nichts mehr erkämpfen. Sag Jesus jetzt, hey, hilfst du mir? Denn das macht er. Dafür ist er gekommen und er wartet auf dich. Er kennt dich, er kennt jedes Haar auf deinem Kopf. Und er will dich in die Arme schließen. Du kannst auch nach vorne kommen und Gebet in Anspruch nehmen oder einfach vor das Kreuz kommen und Jesus hinlegen, was auch immer es ist. Und wenn du dein Leben geben willst oder auch neu geben willst in seine Hände, dann darfst du mit mir jetzt das Gebet sprechen und es im Herzen oder auch laut wiederholen. Jesus, ich danke dir für dein Werk am Kreuz. Ich danke dir für dein Opfer, was du für mich aus Liebe gebracht hast. Ich weiß, ich habe Fehler gemacht und meine Realität ist der Tod. Aber durch dich und durch deine Auferstehung möchte ich dieses neue Leben in Anspruch nehmen und dein Kind sein. Danke, dass ich befreit bin von allem, was ich falsch gemacht habe und was ich in Zukunft falsch machen werde. Und meine neue Realität ewiges Leben ist und neues Leben hier auf der Erde. Amen. Wir werden jetzt in eine Zeit der Anbetung kommen und fühlt euch frei. Kommt nach vorne. Bleibt auf eurem Platz, geht auf die Knie, betet Gott an, raise a Halleluja, da wo ihr seid. Jemand hatte noch einen Eindruck, Jesus will deine Ängste und Schmerzen in Sieg, Glauben und Freude verwandeln. In der Stärke, wie du dich angefochten fühlst, wird der Herr deine Anfechtung in Sieg verwandeln. Die Stärke deiner Anfechtung sind der Indikator, das Zeichen für die Stärke, für das Gute, was Gott an dir tun will. Deine Anfechtung sind das Zittern Satans, dass du siegen wirst. Er wird dich dazu bringen, aufzugeben. Er will dazu bringen, aufzugeben. Das Wort kam, gib nicht auf, mach weiter. Und für jemanden ganz persönlich, du liegst richtig. In der letzten Zeit will Satan Menschen entmutigen mit seelischen Anfechtungen. Er setzt Zweifel, psychische Schmerzen, die von Gedanken kommen wie, ich bin nicht genug. Oder du erlebst nicht die Nähe Gottes, weil der Schmerz zu groß ist. Das ist nicht einfach nur sein Problem, es ist atmosphärisch orchestriert. Lass dich nicht unterkriegen. Mach weiter.